Liebe Gemeinde, der Mann, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat, der hat es etwa 60 bis 70 Jahre nach diesen Ereignissen aufgeschrieben. 60 bis 70 Jahre seines Lebens hatte er also Zeit, darüber nachzudenken, was er schreibt und wie er es schreibt und wo er wann was platziert. Er hatte also Zeit genug, durch seinen Geist, durch sein Herz und durch sein Leben gehen zu lassen, was er erlebt hatte. Was seine Augen gesehen, seine Ohren gehört, seine Hände betastet haben vom Wort des Lebens, wie er in einem seiner Briefe schreibt. Und dieses Wohlbedachthaben, das erkennen wir besonders bei diesem Ereignis, das Johannes selber als das erste Zeichen bekennt und benennt, das Jesus zu Beginn seines öffentlichen Auftretens getan hat. Es lohnt sich also, etwas genauer hineinzuschauen in diese Begebenheit, und das wollen wir jetzt auch tun. Diese Begebenheit ist einfach klasse, toll und absolut einzigartig. So beginnt Jesus nun also seine öffentliche Tätigkeit. Und schöner könnte es wohl nicht sein, finde ich. Und sie strotzt nur so von feinem Humor und feiner Ironie. Wenn wir uns das nicht schon abgewöhnt haben, weil es in der Bibel ja immer ernst zugehen muss, wenn wir uns das nicht schon abgewöhnt haben, dann lasst uns doch diesen schalkhaften Humor nicht übersehen. Jesus wird also zu einer Hochzeit eingeladen. Mit seinen Jüngern. Und seine Mutter ist auch mit dabei. Eigentlich ist ja seine Mutter eingeladen, denn sie wird hier als Erste genannt. Vielleicht gab es verwandtschaftliche Verbindungen und so werden Jesus und seine Jünger dann auch mit eingeladen. Nun müsste doch aber Jesus die Predigt halten, oder? Zumindest ein Grußwort von dem, der das Wort des Lebens ist. Haben wir das noch im Ohr vom ersten Kapitel? Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und dasselbe war am Anfang bei Gott. Und nach diesem hochtranszendenten, hochgeistlichen Anfang geht es nun höchst menschlich weiter. Keine Traurede, kein Grußwort, nicht mal ein Gebet. Tja, als Getränkelieferant hält er her, der Sohn Gottes. Das dann aber wirklich richtig. Circa 600 Liter Wein, alter Schwede. Und vorher gab es ja auch schon Wein, den die Brautleute vorher bereitgestellt hatten. Daraus wurde dann ganz sicher nicht nur ein bisschen angesäuselt sein. Und dann war es auch noch sehr guter Wein. So gut, dass es dem Organisator, dem Speisemeister, der Feier auffällt und er nicht ganz versteckt, etwas verärgert, dem Bräutigam Geiz vorwirft. Wie? Den billigen vorher und den teuren danach? Das machen wir umgekehrt. Wunderbar. Und der kann auch nicht mal was dafür, der Bräutigam. Der weiß einfach gar nichts davon. Das ist doch einfach herrlich. Richtig klasse. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du dich entscheiden könntest oder es entscheiden dürftest, mit welchem machtvollen Zeichen Jesus, der Sohn des allerhöchsten Gottes, sich in die Gesellschaft der Menschen hätte einführen sollen, welches hättest du genommen? Das eines Weinlieferanten bei einer Hochzeit? Ist das nicht Verschwendung göttlicher Kraft, könnten besonders fromme Menschen sagen. Auch wenn es ein übernatürliches Beschaffen des Weines war, hätte ich etwas viel Würdevolleres und Eindrücklicheres genommen. Tja, offensichtlich hat Gott nicht nur mehr Humor als ich, sondern auch noch mehr Fantasie. Auch als du? Problem. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Also, Gott hat eine Feier, die ungefähr eine Woche lang gedauert hat. So lange dauerte damals eine Hochzeitsfeier. Die hat er seinem Sohn Jesus gegönnt. Liebe Geschwister, was hat das jetzt mit uns zu tun? Was ist das einzigartige Evangelium, Die gute Nachricht in diesem Text, dass für dich und für mich heute hier das Wort des Lebens ist. Das Evangelium beginnt seinen Lauf in der Geschichte der Menschen bei einem Fest. Und nicht um das Fest zu vermiesen, sondern um das Fest zu retten. Zu wenig Wein. Offensichtlich sind da ein paar Gäste mehr gekommen als geplant. Die Feste damals waren wohl noch ein bisschen offener gestaltet als heute. Da kamen Menschen, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Aber so ist das manchmal. Manche kommen halt immer, wenn irgendjemand feiert. So war es geschehen, dass der Wein knapp wurde. Und das galt damals als eine Katastrophe. Im Grunde genommen war es das Aus für dieses Fest. Dieses Fest war ein besonderes Fest. Es war das Fest von zwei Menschen, die sich aneinander gebunden haben, eine Hochzeit. Johannes, der Evangelist, ist der Einzige, der in seinem Evangelium von einer echten Hochzeit berichtet. Aber nichtsdestotrotz hören wir sehr viel von Hochzeiten im Neuen Testament. Es ist kein Zufall, weder, dass das Bild von Hochzeit in den anderen Schriften häufig erwähnt ist, noch, dass Johannes von einer echten Hochzeit zu Anfang seines Evangeliums berichtet. Das ist kein Zufall. Nichts im Johannesevangelium ist Zufall. Das Motiv der Hochzeit wird von Jesus immer wieder in Gleichnissen gebraucht, um die Bindung von Jesus und seiner auserwählten Gemeinde deutlich zu machen. Im gesamten Neuen Testament wäre dies hier die einzige Bibelstelle, wo es wirklich um eine menschliche Hochzeit gehen würde, ohne diesen anderen Sinn in sich zu tragen. In allen anderen Stellen ist von der Hochzeit der Gemeinde mit ihrem Herrn die Rede. Das legt die Vermutung nahe, dass wir auch in diesen Gedanken hier behalten sollen. Wir müssen immer wieder im Kopf haben, dass Johannes bereits auf die meisten neutestamentlichen Schriften zurückblickt. Die Evangelien waren schon geschrieben, höchstwahrscheinlich alle schon. Die Briefe waren sowieso schon gesammelt. Also er kann zurückschauen oder draufschauen, was gab es schon und was fehlt noch? Was fehlt? Er berichtet von dieser Hochzeit, um eben genau auf diese Bindung von Jesus und seiner Gemeinde aufmerksam zu machen, und zwar ganz zu Anfang. Naja, nicht ganz zu Anfang. Ganz zu Anfang war das Wort. Die Bindung Jesu als dem Fleisch gewordenen Wort zu dem himmlischen Vater. Das ist das Erste, was wir im Johannesevangelium mit auf den Weg bekommen. Aber gleich danach kommt die Bindung Jesu zu seiner Gemeinde mit dieser Begebenheit der Hochzeit zu Kana. Der Wein. Er war da, aber zu wenig. Nicht ausreichend für alle über diese Zeit. Es brauchte neuen Wein. In Israel war Wein eine Gottesgabe. Natürlich war ja Gott alles gibt, aber Wein in besonderem Maße. Wenn der Weinberg im Alten und im Neuen Testament als Symbol für das Volk Gottes gebraucht wird oder wurde, dann war der Wein ein Zeichen für die kommende Welt. Ein Passamahl zum Beispiel gibt es 4 Kelche, die mit Wein gefüllt sind und getrunken werden. Es gibt dann noch einen 5. Kelch, der nicht getrunken wird. Sie symbolisieren die Freiheit und die Errettung und die kommende Welt. Hier in unserer Begebenheit gibt es Wein. Aber er reicht nicht aus. Offensichtlich gab es zu viele Gäste. Jesus rettet nun das Fest und damit die Hochzeit, indem er mehr als genug neuen Wein schafft. Hier heißt es, Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft's nun und bringt's den Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie dann betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Liebe Geschwister, das ist jetzt nun das wunderbare Wunder, mit dem es zum Happy End kommt. Alle sind erstaunt und verherrlichen Jesus, der damit sich klar und deutlich als Sohn Gottes zu erkennen gegeben hat. Ein tolles erstes Zeichen. Und bei diesem tollen Ende vergisst man auch gleich den etwas holprigen und schroffen Anfang. Was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das ist so in etwa die wörtliche Übersetzung. Aber das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht, dass nun alle an Jesus glauben, denn das hatte ja überhaupt keiner mitbekommen. Nur ganz wenige. Es wird nur von den Jüngern berichtet, dass sie aufgrund dieses Zeichen an Jesus glauben. Liebe Geschwister, ich will nicht glauben und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles sein soll, was wir aus dieser Geschichte für uns heute mitnehmen können und sollen. Das Evangelium, die gute Nachricht in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, die Jesus uns hier überliefert, ist mehr und ist tiefer als nur, dass Jesus hier ein x-beliebiges Hochzeitsfest rettet, indem er ein Weinwunder vollbringt. Wir erfahren ja nicht einmal, wer das überhaupt war, die da geheiratet haben. Überhaupt keine Namen, nichts. Warum nicht? Weil die nicht wichtig waren. Naja, also bei der Hochzeit ist wohl das Ehepaar das Wichtigste. Auch daran erkennen wir, dass es Johannes hier auf was anderes ankommt. Hier nur meine Deutung dieser Geschichte, die uns der Evangelist Johannes im hohen Alter wohlbedacht überliefert und sie auch aus gutem Grund ganz zu Anfang platziert hat. Erstens, Jesus kommt zu einem Fest, einer Hochzeit und niemand kennt ihn. Nicht als Sohn Gottes. Er ist nur eingeladen, weil seine Mutter eingeladen war und aus Höflichkeit hat man dann ihn und seine Jünger auch eingeladen. Höflichkeit ist das richtige Stichwort. Sehr höflich ist Jesus mit seiner Mutter wirklich nicht umgegangen. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht die Zeit für Wunder. Denn diese Wunder werden ihn später ans Kreuz bringen. Genau diese Wunder. Vorher aber muss er seine Jünger unterweisen. Und darum kriegen dieses Wunder auch nur die Jünger mit. Dieses erste Zeichen, wie Johannes es nennt. Nur von den Jüngern sagt Johannes im Anschluss, dass sie an ihn glaubten. Zweitens, direkt nachdem er im ersten Kapitel die enge Beziehung von Vater und Sohn deutlich gemacht hat, setzt er diese Begebenheit, eine Hochzeit, in sein Evangelium. Es ist ein Hindeuten auf die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut, der Gemeinde. Wie dieses Bild in allen anderen Stellen des Neuen Testaments auch gebraucht ist. Drittens, der Wein geht aus. Der Wein als Zeichen für die kommende Welt. Wo war das Wasser nochmal drin? In was für Krügen? Reinigungskrügen. Wasser zur Reinigung. Auch das ist nicht zufällig. Denn das Wasser, das jetzt Wein geworden ist, reinigt. Der alte Wein reicht nicht aus. Das Gesetz und das Judentum sind begrenzt und die reichen nicht aus. Es gibt noch so viele mehr Gäste bei der Hochzeit, mit denen keiner gerechnet hat. Viertens, Jesus schafft neuen Wein. Mehr als genug, viel mehr als genug und rettet damit das Fest. Die Hochzeit, die war ja schon klar gemacht. Die sind schon verheiratet, das ist nicht der Punkt. Aber das Fest, das wäre geschmissen. Fünftens, Jesus schafft besseren Wein. Liebe Gemeinde, wenn Gott nicht mehr zu bieten hat, als das Alte Testament und die 10 Gebote und die Gesetze, um seine geliebten Menschen zu retten, dann ist das Fest schneller vorbei, als es angefangen hat. Nein, es gibt neuen, besseren und mehr als ausreichend Wein. Der neue Bund in Jesu Blut reicht und ist besser als der alte Bund. Egal wie viele Gäste noch kommen, es gibt reichlich Vergebung, wir haben es gesungen. Auch für dich und für mich. Es ist genug da. Sechstens, es gibt einen Speisemeister. Und Jesus lässt ihn kosten von dem neuen Wein. Warum lässt er den Wein nicht einfach verteilen? Keiner kriegt es mit. Alles ist gut. Die Jünger wissen es und haben es als Zeichen seiner Herrlichkeit verstanden. Warum also noch der Speisemeister? Weil der Speisemeister Sinnbild für die Obersten des jüdischen Volkes ist. Sie wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wie wir dann im dritten Kapitel erfahren sollen. Und so lautet der letzte Satz in dieser Begebenheit. Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Der Speisemeister ärgert sich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten auch. Und er macht dem Bräutigam Vorhaltung. Die Oberen des Volkes waren nicht einverstanden mit dem Weg, den Gott mit Jesus gehen wird. Sie verstehen nicht, warum. Das Gesetz war doch gut. Die Tradition, die war da und die war auch gut. Die religiösen Rituale hatten sich eingespielt seit Hunderten von Jahren. Warum Neues? Was soll dieser Jesus? Sie verstehen nicht, warum und wie das überhaupt möglich ist. Und auch das Kreuz haben sie nicht verstanden. Und dass es mehr zu retten gibt als nur das erwählte Volk der Juden, das ist überhaupt nicht in ihrem Horizont. Sollte es aber sein. Siebtens. Die Geschichte hat ein offenes Ende. Es gibt keine Antwort auf diese Vorhaltung des Speisemeisters. Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bisher zurückgehalten und es schreit förmlich nach einem Warum? Warum machst du das? Und immer wenn die Geschichten so ausgehen in der Bibel, dass eine Antwort noch offen ist, dann sind wir es, die diese Antwort geben sollen. Der verlorene Sohn. Es bleibt offen, ob der ältere Sohn schlussendlich auch mitgefeiert hat oder ob er draußen blieb. Die Arbeiter im Weinberg, es bleibt offen, wie sie auf diese offensichtliche Ungerechtigkeit reagieren. Alles Geschichten, die uns eine Antwort abverlangen. So auch hier. Wozu entscheidest du dich? Bist du bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten oder bei den Jüngern? Das ist das Evangelium in dieser Geschichte. Für uns hier, heute und jetzt. Glaubst du, dass Jesus Christus für dich gekommen ist? Feierst du das Fest mit? Oder ärgerst du dich, weil Gott es so gemacht hat, dass es für dich ein Rätsel oder vielleicht noch Schlimmeres ist? Das Kreuz. Dass jemand für dich bezahlt. Dass man dir zumutet, dass du es nicht selber bezahlen kannst. Dass du deine Schuld nicht selber abtragen kannst, egal was du tust. Egal wie rein ethisch du lebst. Damit haben viele Menschen Probleme. Viele Menschen haben damit Probleme, dass sie in der Schuld Gottes stehen. Und das sagt die Bibel uns ganz deutlich. Wir können diese Schuld nicht selbst abbezahlen. Für die Pharisäer war das besonders schlimm, denn sie hatten doch das Gesetz von Gott bekommen, um gar nicht erst in die Schuld Gottes zu fallen. Und Jesus sagt ihnen unmissverständlich, auch ihr steht in Gottes Schuld und braucht die Vergebung. Viele Menschen in der heutigen Zeit wollen das genauso wenig in der Schuld Gottes stehen. Und hier steht meistens der Stolz im Weg, etwas anzunehmen, sich schenken zu lassen. Vergebung zu brauchen, das ist ein Ärgernis, ein wahres Ärgernis, das wir zu tragen haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das steht als erstes. Mit dieser Begebenheit fordert dich Johannes und eigentlich Gott heraus, dich zu entscheiden. Denn das braucht es. Gott wird seine Errettung mit dir nicht ohne dich gehen. So hat er das für jeden Einzelnen verfügt. Willst du dieses Fest mit ihm, dem Sohn Gottes, feiern? Oder auch du, der schon lange dabei bist, willst du es wieder neu und vielleicht auch ganz anders mitfeiern? Wenn ja, Dann sprich jetzt dieses Gebet still für dich mit. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du am Kreuz für meine Sünden und für meine Schuld gestorben bist. Herr, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir all meine Schuld. Bitte wasche mich rein mit deinem Blut, dem neuen, besseren Wein. Ich will von nun an ganz konkret mit dir leben und dir nachfolgen. Danke, danke Jesus für das Fest, das du für mich in der himmlischen Welt bereithältst und das jetzt schon hier in deiner Gemeinde auf Erden beginnt. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir nochmal in uns hineinhorchen können, mit Gott reden können, hören können, was er uns sagt, auch nochmal bedenken können. Während der Zeit wird ein kleines Blatt, eine Einladung durch die Reihen gehen. Ihr könnt euch das durchlesen. Da ist auch nochmal dieses Gebet drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr es dann nochmal mitsprechen. Nutzt diese Zeit für euch und Gott.